Grüßt euch, liebe Community. In dieser aktuellen Episode treffe ich Drag Queen, DJ, Autor und Aktivist Bambi Mercury. Bambi habe ich 2020 im Rahmen eines Diversity-Projektes kennengelernt, an dem wir beide zusammen gearbeitet haben. Und ich habe ihn nicht nur kennengelernt, sondern auch lieben gelernt. Uns eint nicht nur unser Geburtsjahr 1987, sondern auch die Liebe zu den guten alten 90er-Sounds und Schallplatten. Denn, und das werdet ihr in dieser Podcast-Folge mehrfach hören, Vinyl ist ein Gefühl. Im Podcast habe ich mit Bambi über verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem über Pinkwashing, Queerness im TV und über verschiedene Formen von LGBTIQA-Aktivismus. Hört einfach mal rein, viel Spaß euch. PS, ab November 2022 bin ich mit meiner ersten Live-Tour Pink Bubble on the Road. Diese Tour ist quasi Busenfreundin der Podcast mit deutlich mehr Glitzer, nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen. Tickets gibt's auf eventim.de oder busen-freundin.de. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast.
Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is love.
Das heißt, wir steigen quasi wie so ein Cold Opener ein. Ne? Einfach rein damit. Und dann geht's los.
Ich wollte gerade Aua sagen.
Ja, das, aber ist gut. Das ist ein queerer Podcast. Da geht es auch um schwule Themen. Das ist hervorragend. Um da wieder den Bogen zu schließen. Aber weißt du, was lustig ist? Mhm. Dass immer, wenn ich so als lesbische Frau Gags über Schwule mache mit einem schwulen Mann mir gegenüber oder einem schwulen Menschen, dann ist das immer funny. Also niemand sagt mir immer, boah, jetzt finde ich aber gar nicht lustig. Weil schwule Männer lachen sehr oft über sich selbst. Und das finde ich voll schön. Das finde ich sehr gut. Die sind sehr, also um es nicht, also du kannst das nicht über einen Kamm scheren, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Selbstironie da sehr groß geschrieben wird.
Also bei den meisten schon, bei denen, die ja in unserer Community unterwegs sind. Ich kenne ganz viele von außerhalb, bei denen das leider nicht so der Fall ist.
Ja, gut. Es gibt solche und solche.
Genau, da hast du recht.
Das ist korrekt.
Da hast du recht.
So. Ja, schön, dass wir hier sind. Ich habe heute mal ganz anders angefangen mit diesem Podcast, aber ich finde das schön, dass wir mit Gags und über Schwule und Lesben einsteigen, denn das ist ja auch, das ist schön. Ich finde das so witzig, ich finde das so witzig und wichtig, dass man irgendwie Witze über sich selbst machen kann. Wie findest du das?
Eben, also ich finde, das ist für mich.
Bambi Mercury.
Guten Morgen.
Du bist sehr, sehr witzig. Sehr witzig. Guten Morgen.
Das Lustige ist, dass ich das manchmal gar nicht weiß und dass viele Leute immer sagen, jetzt kommt wieder so ein Witz. Aber als wir uns damals getroffen haben, ich habe einfach so die banalsten Sachen einfach gesagt und ihr habt alle gelacht und da habe ich gedacht so, oh, vielleicht bin ich doch lustig. Oder vielleicht habt ihr euch noch nicht dran gewöhnt.
Oder wir sind einfach sehr, sehr leicht zufriedenzustellen und sehr einfach gestrickt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht für all diejenigen, die jetzt gerade, die uns jetzt zuhören, grüßt euch morgen. Schön, dass ihr da seid. Es ist 10.08 Uhr. Wir sind schon fit und nehmen einen Podcast auf. Bambi und ich, wir haben uns kennengelernt 2020, wenn ich mich recht erinnere, wir haben ein Diversity-Projekt zusammen gemacht, da haben wir uns kennengelernt und ich habe mich in dich verliebt und habe meine Homosexualität angezweifelt in dem Zusammenhang.
Ich meine gesagt, aber auch und ich war zu der Zeit Single, ja und habe ich gedacht, so, da könnte doch vielleicht was gehen, aber dann hast du dich nie wieder gemeldet.
Genau, so wie es immer läuft, ich ghoste halt, wo ich nur kann und es war wirklich schön, wir haben nämlich eine Gemeinsamkeit entdeckt, nicht nur eine, sondern sehr viele, wir haben unsere Liebe zu Jasmin Wagner beziehungsweise Blümchen entdeckt, nicht entdeckt, wir haben das festgestellt und wir sind auch fast gleich alt, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, du 27. August, wenn ich mich nicht irre.
28.
Ach genau, ich wollte nur gucken, ob du aufgepasst hast und ich 5. September, das heißt eine Woche trennt uns, gleiches Baujahr, 87.
Bist du dann auch noch Jungfrau?
Ich bin noch Jungfrau, genau, also im September, ne?
Ich auch.
Ja, das ist schön, da unterhalten sich zwei Jungfrauen.
Über Jasmin Wagner.
Ich habe lustigerweise, über Jasmin Wagner, die jetzt schwanger ist.
Von dir oder von mir?
Das weiß man halt nicht, ne? Aber ich bin enttäuscht. Ich habe gedacht, als ich Jasmin mal getroffen habe, vielleicht kann ich ihr die Lust am
Blümchen pflücken.
Am Queer-Dasein. Vielleicht kann ich mit dir Blümchen pflücken.
Die Lust am Blümchen pflücken.
Tatsächlich habe ich sehr viele Nachrichten bekommen nach meiner Aufzeichnung mit Jasmin Wagner, dass sie flirty klang. Das könnt ihr alle gerne mal nachhören in der Folge mit Jasmin Wagner. Es war schön. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich bin ja großer Fan nach wie vor von ihr.
Oh ja.
Wie kam das eigentlich bei euch? Also warst du Fan früher als Kind?
Ja, ich meine, es kam damals, oh Gott, wann war das? 95? Ich glaube 95 kam Herz an Herz raus. Und damals, in unserer Zeit, in den 90ern, gab es Musikfernsehen wie Viva und MTV. Und da lief das dann hoch und runter. Das nannte man Heavy Rotation. Und ich habe mich so verliebt
in sie.
Diese curly Haare, Sonnenblumen drin und diesen Plastikrock. Heute in meiner Dragzeit habe ich auch mal Plastikröcke getrocknet und habe gedacht, das arme Mädchen muss so geschwitzt haben, die arme kleine Blume.
Ja.
Und die hat Hit nach Hit rausgehauen, das war halt so ein bisschen Kinder-Happy-Hardcore-Music, aber das war großartig, also das höre ich bis heute sehr gern und das war so schön, sie dann irgendwann mal kennenzulernen. Und was ich nicht verstanden habe, war, viele dieser Menschen aus den 90ern sehen heute nicht mehr so aus. Und bei ihr wurde der Alterungsprozess einfach mal eingestellt.
Ja, die hat es so andersrum gemacht, ne? Wie Benjamin Button irgendwie gefühlt. Die wird jetzt jünger von Jahr zu Jahr. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich habe die ja getroffen für eine Podcast-Aufzeichnung und habe mir gedacht, boah, die sieht viel früher aus. Also der ist nichts gealtert, du hast vollkommen
recht.
Weißt
du, woran das vielleicht liegt?
Wie geht das?
Kennst du den Film Der Tod steht dir gut?
Nee.
Da geht Meryl Streep nämlich zu einer Frau, die so ein Serum hat, was du trinken musst, und dann bleibst du jung.
Und das hat Blümchen auch gemacht. Die hat vielleicht einfach sehr viele Blumen gegessen.
Ja, die hat sich einen Blumenzwiebelsalat gemacht, auf jeden Fall. Aber sie
vor allem kannst du mir nicht erzählen, dass wenn du in der Technobranche bist, dass du dann noch so aussiehst. Da bist du doch einfach, da zerfällst du doch zu Staub irgendwann nach Jahren, oder?
Ich meine, sie war ja sehr jung und sie hat auch sehr viele Leute um sich herum gehabt. Überwiegend ihre Mama, die natürlich aufgepasst hat. Die hat sie natürlich ins Hotelbett gesteckt und meinte so, du schläfst jetzt. Und sie ist dann mit der Crew feiern gegangen. Finde ich auch großartig. Und ja, aber was ich auch noch toll bei ihr finde, dass es ihr sehr bewusst ist, was so dieser Nostalgiefaktor ausmacht, was sie für andere bedeutet. Und da ist sie stolz drauf, aber sie ist nicht so, dass sie damit angibt, sondern dass ihr das schon sehr bewusst ist, was sie für einen Stand auch bei der queeren Community hat. Und das finde ich total toll.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde grundsätzlich sehr inspirierend, dass sie seit dieser langen Zeit im Business ist und so bodenständig war. Also das hat mich wirklich positiv überrascht, weil man ja immer davon ausgeht, okay, wenn jemand so lange sich hält, dann hebt der irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ab. Das war gar nicht so. Das war irgendwie mega schön.
Sich so lange
aber
hält
dennoch,
auf beiden Seiten, genau. Persönlich und optisch.
Genau. Voll. Aber nichtsdestotrotz war das eine Entzauberung so für mich, weil ich irgendwie, das war mein Kindheitsidol und dann sitze ich ihr gegenüber. Und dann dachte ich so, wow, was soll jetzt noch kommen? Lady Gaga, gut.
Ja.
Ne? Also, naja.
Aber wenn ich dich schon so reden höre, kurz, ich finde es total toll, dass du halt so einen positiven Eindruck auch hattest, weil manchmal heißt es ja natürlich, treffe niemals deine Idole, treffe niemals diese Menschen, die du toll findest, weil es könnte eine Enttäuschung sein, aber in dem Fall haben wir ja Glück gehabt.
Ich wollte gerade sagen, also das ist immer, das kennst du das, wenn Leute, die du gut findest, von anderen so jetzt nicht gejudged werden, aber dann sagen andere Leute zu dir über diese Person, die geht gar nicht, die ist so hinter den Kulissen einfach furchtbar. Und das enttäuscht einen dann noch mehr, weil man irgendwie dann doch gedacht hat, ach, die Person, die ist bestimmt ganz nett vor der Kamera, erscheint sie ja total sympathisch und dann wird sowas erzählt und das macht mich dann immer doppelt traurig. Mich enttäuscht sowas dann noch mehr.
Ja gut, das sind aber manchmal dann mehrere Faktoren von der anderen Seite, denn viele vergessen, dass dieser besagte Mensch ja natürlich auch ein Mensch mit Gefühlen ist und auch mal aufsteht und auch mal
natürlich
senkt. Also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, können nicht nonstop immer ein Dauergrinsen im Gesicht haben oder immer nonstop funny und herzlich sein, sondern viele haben so eine Erwartungshaltung, dass diese Person genauso ist, wie man sie wahrgenommen hat oder wie sie sein muss, und vergessen, dass diese Menschen einfach auch nur Menschen sind und auch mal einen schlechten Tag haben.
Absolut. Ich bin da aber einer dieser naiven Menschen, die zu Dr. Stefan Frank hingeht und sagt, hier zieht's bei mir im Rücken. Das bin ich. Also ich bin dann diejenige, die sagt, Joe Gerner, so geht's nicht.
So geht's nicht. Und dass sie schon so lange dabei sind, dass sie noch niemand vergiftet hat, das wundert mich auch sehr stark.
Ich habe viel zu dir in den letzten Tagen gelesen und fand ganz interessant, dass du so vielfältig unterwegs bist. Du bist Drag Queen, du bist DJ, du warst Protagonist bei der ProSieben-Show Queen of Drags, du hast bei der kürzlich releaseden Show Viva la Diva mitgeschrieben, du hast die mitentwickelt. Also du bist auf allen Ebenen super kreativ unterwegs. Was bedeutet dir oder welcher Zweig, nenne ich es jetzt mal, bedeutet dir am meisten? Wo steckst du am meisten Herzblut rein?
Also ich muss kurz sagen, erstmal ja, aber entwickelt habe ich das nicht. Das haben die Holländer gemacht und wir haben das für den deutschen Markt gemacht.
Den deutschen Markt, ja.
Und ich habe redaktionell dann halt an den Themen wie Drag und Kostümen, also ich habe das da alles so, ich war da so quasi als Vermittlungshilfe mit am Start. Und am Ende saß ich dann noch mit drin, also schön. Es war toll. Ich muss sagen, ich liebe es aufzulegen, ich liebe es, wenn Leute tanzen, das ist halt noch was komplett anderes, weil das manchmal, was heißt manchmal, ich finde es ist echt, die Menschen sind da, die Emotionen sind da und du kannst diesen Moment einfach aufsaugen. Dinge, die du im Fernsehen produzierst, die sind manchmal, wenn man sie später sieht, natürlich anders, als wenn man vor Ort ist. Und Editing macht natürlich auch immer ganz viel aus. Ich muss sagen, Queen of Drags hat mir natürlich eine Tür geöffnet. Aber was nicht heißt, wenn du in einer Show warst, dass du natürlich dann auch gleich komplett durchstartest. Denn im Endeffekt musst du natürlich dann auch noch weiter arbeiten. Du musst weiter an deiner Brand arbeiten. Du musst Kontakte knüpfen. Und das ist nicht, dass du jetzt eine Show machst, zu Hause sitzt, alle Leute, die die Bude einrennen und du dann super mega erfolgreich wirst, sondern du musst schon was draus machen. Und ich fand es halt bei Viva la Diva ganz toll, dass ich da mit einbezogen worden bin, mit einem total tollen Team. Und dass ich da wirklich gefragt worden bin bei bestimmten Themen, wie mach mir was. Ich habe die Songs zusammengeschnitten.
Und das finde ich persönlich super wichtig und auch super smart von den Produktionsfirmen. Ich habe ja auch bei der ersten Staffel Princess Charming war ich ja als Autorin mit am Start und habe auch meine Expertise mit einbringen dürfen, was ich super klug finde, weil such dir jemanden aus der Community, der oder die wird natürlich wissen, wie man etwas am besten umsetzt oder was ist klug, was ist nicht klug, was sollte man lassen. Und das, ich finde das total smart, das zu machen. Würdest du denken, dass das genügend praktiziert wird, dass man sich aus der Community auch Leute reinholt, um sie nach ihrer Expertise zu fragen?
Ich sage mal so, ich denke, in der deutschen Medienlandschaft hat man sich halt so viele Fehltritte erlaubt, bis dann Leute mal so ein bisschen gemerkt haben, hey, wenn wir bestimmte Themen haben, sollten wir bestimmte Leute, die das auch betrifft, vielleicht einladen und nicht mit anderen Leuten, die überhaupt so ansatzweise irgendwie was damit großartig zu tun haben oder betroffen sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Also dass man wirklich die Menschen nimmt, die auch die Expertise haben, wie du gesagt hast, und die den Input haben und auch die Connections. Und ich finde, das passiert jetzt immer mehr, was natürlich jetzt nicht heißt, dass alles am Ende dann genau so ist, wie es sein sollte oder dass es dann immer genau so ist, um alle zu befriedigen, um das so zu sagen, weil es gibt ja immer mehrere Faktoren. Man entwickelt mit, man ist mit dabei, aber am Ende sitzen dann oben immer noch die Chefs, die dann immer noch das letzte Sagen haben und man hat ja schon teilweise schon sehr viele Möglichkeiten, aber man muss, wie jetzt auch bei der Show, bei der ich mitgemacht habe, hat Spaß gemacht, aber man muss auch Kompromisse leider eingehen. Was heißt leider? Also es gibt ja positiv und negativ, aber am Ende ist es ein Lernprozess für beide Seiten. Und Vertrauen, was sich dann aufbaut. Und ich finde, das wird immer mehr und das finde ich gut so.
Man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, für all diejenigen, die Viva la Diva nicht gesehen haben, das ist eine Unterhaltungsshow, in der sich 6 prominente Männer in Drag Queens verwandeln, so kann man das sagen. Ne? Und dann müssen diese Queens ihr Können unter Beweis stellen.
Genau, also die kommen raus, haben erst einen Walk und dann müssen sie was lip-sinken und je nachdem, wer es dann sowas schafft, die müssen dann eine Speech dann lip-sinken und
Steffen Halaschka war mit dabei. Und ich habe mit einer Drag Queen dazu gesprochen, die sehr entrüstet war über das Format.
Das kann mir
und
vorstellen.
Meine Position war aber, ich fand's mega gut. Ich fand's richtig, richtig gut. Ich bin großer Fan dieser Show gewesen. Einfach aus dem Grunde, weil man auf eine sehr humoristische Art auch sensibilisiert für das Thema Queer sein, für das Thema, für den Bruch mit Rollen und Stereotypen. Und ich würde mal deine Meinung dazu interessieren, wie du mit dieser Kritik, die aus LGBT-Kreisen kam, umgegangen bist.
Also generell, egal was für ein Fernsehprogramm es gibt, es wird immer Leute geben, denen es nicht gefällt oder ich meine, man kann wegschalten. Was ich gemerkt habe, wenn es LGBTQI-Plus-Themen sind, Serien, Shows, da wirst du immer wie Moses das Meer spalten. War es Moses? Ich glaube schon.
Ja. war es tatsächlich. Ich habe gestern noch was dazu gelesen.
Super, genau. Ja, oh Gott, ich muss sagen, ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden und ich habe noch nichts gefrühstückt und ich habe noch einen leichten Kater vergessen.
Oh nein.
Aber wir rocken das hier.
Oh Gott.
Nee, also ich habe halt gemerkt, damals bei Queen of Drags, die einen haben es zerrissen, die anderen fanden es toll. Also, ja, whatever. Bei dieser Show war es halt natürlich der Punkt, mir war zum Beispiel wichtig, dass es kein Klamauk wird, dass niemand vorgeführt wird. Und das fand ich auch, dass das nicht der Fall war. Gut, ich meine, es gab natürlich dann Kandidaten, die teilweise vorher mal negativ aufgefallen sind oder sich dann im Nachhinein natürlich dann auch noch ein paar Fauxpas geleistet haben, was man natürlich dann nicht beeinflussen kann, wenn man das vorher schon abgedreht hat. Und ich finde es dann natürlich auch allen anderen ziemlich, also ich fände es auch ein bisschen schade, wenn man sagt, nee, so, und jetzt stampfen wir das alles ein. Weil wenn eine Person Mist baut, dass dann alle am Ende die Arschkarte haben, das ist dann auch schade. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, Deutschland ist ja manchmal irgendwie da rückwirkend. Wir haben jetzt natürlich Formate wie Prince Charming, Viva la Diva und andere Drag-Formate oder queere Formate und Sendungen. Und wir müssen die ja behalten. Wir wollen ja nicht, dass es dann so eine Eintagsfliege ist. Hey, voll toll. Und dann passiert 10 Jahre wieder nichts, weil es weg vom Fenster ist, weil wir haben das mal abgefrühstückt und die queeren Menschen, ne? Und jetzt ist es dann so.
Ja, Diversität, Folge Princess Charming reicht.
Ja, ich habe letztens Menschen gehört, da meint sie, ja, ich setze mich ja für die ein. Ich bin voll dafür, für die Leute und für Gender, für schwul, bi und Gender. Und ich stand da und dachte so, okay, go Karen, do it. Aber ich meine, es wird ja drüber gesprochen. So, genau, wo waren wir nochmal? Genau, die Sendung.
Ich finde immer geil, ich finde übrigens immer geil, wenn es heißt, aus so Kreisen, genau wie du es gerade sagst, denkt dran, wir müssen divers sein. Wir brauchen auf jeden Fall Transgender. Das habe ich letztens gehört.
Wir brauchen Transgender.
Da wurde mir richtig schlecht.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Schauspielerin. Ich glaube, jetzt ist sie, glaube ich, keine. Sie ist jetzt Managerin oder Agentin. Und sie hat gesagt, es ist schön, dass Veränderung stattfindet. Mitunter auch durch George Floyd, das, was damals passiert ist. Aber am Ende ist es dann immer so Typecasting, weil ich bin jetzt eine schwarze Frau und was kriege ich für Rollen? Ich bin dann am Ende trotzdem die Prostituierte. Und da habe ich mal drüber
nachgedacht.
Hat sie gesagt. Weil manchmal war es dann doch so der Fall, dass es dann jetzt nicht eine große Rolle ist, sondern dann auch wieder so Klischee-Nischen-Ding. Und das ist es manchmal dann auch für queere Leute, weil am Ende bist du dann halt die Drag Queen, die dann umgebracht wird oder die ein unzufriedenes Leben hat. Oder du bist dann eine lesbische Frau, die dann das verstecken muss oder dann auch irgendwie von ihren Arbeitskollegen dann belästigt wird oder nicht ernst genommen wird. Wo ich dann denke, so ein bisschen mehr Empowerment wäre schon sehr schön. Und da ist nämlich das bei bei der Sendung Viva la Diva, also ein gewisses Empowerment, weil da stehen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, heterosexuelle Männer, die seit sehr vielen Jahren in der Öffentlichkeit sind. Und das heterosexuelle Publikum, was natürlich ein ausschlaggebender Punkt dafür ist, dass wir hohe Einschaltquoten haben müssen, damit so eine Sendung weiter existiert und weitere queere Themen im Fernsehen stattfinden, dass man die natürlich ranziehen muss. Und die haben teilweise keinen großen Bezugspunkt zu unserer Community oder zu dem Nachtleben für Drag. Mhm. Die kennen natürlich Olivia, die feiern das ab, aber die kennen die Tiefe nicht, wie politisch das alles sein kann und wie kreativ. Und die müssen wir abholen, Und die sind ja erstmal so der Endverbraucher an sich. Und die können dann halt mit einem Halaschka mehr anfangen und denken sich, oh mein Gott, der hat doch sonst immer eine Krawatte getragen. Und oh mein Gott, wow. Und viele da draußen vergessen einfach, dass es nicht nur die queeren Leute sind, die das gucken, weil die Einschaltquoten beziehen sich natürlich auf alle. Und wenn es nischentechnisch ist, dann müssten wir halt auf einem Streaming-Portal dann wahrscheinlich sein. Und es ist dann schön, wenn alle sehen können und nicht nur die eigene Community, weil die kann man leider dann auch nicht immer zufriedenstellen mit dem, was man tut. Und?
Ja, das ist voll.
Ja, und was viele vergessen, das Thema Drag. Es kommt aus einer sehr, sehr vergangenen Zeit. Und was die Leute vergessen, heterosexuelle Männer haben Frauen sehr viel weggenommen. Die durften nicht wählen, die durften nicht arbeiten, die durften nicht schauspielern. Und die Rolle der Frau wurde von dem weißen, sehr heterosexuellen Mann dann einfach übernommen. Und
Fun Fact, das habe ich auch durch dich gelernt, ist, dass Drag, der Begriff Drag, eine Abkürzung ist für Dressed as a Girl.
Genau, also viele verstehen das wahrscheinlich aus dem Bereich, weil Shakespeare, du kennst ja auch Shakespeare in Love, denke ich mal. Genau, und sie hat sich, ja. Sie hat ja quasi die Männerrolle übernommen und das war ja quasi dann so umgedreht.
Ja.
Und ich finde heutzutage ist es dann auch wieder so, hey, Drag ist zwar sehr politisch, aber in diesem Fall wurde ja die Kunst gezeigt. Also es wurden Allies oder queere Leute aus unserer Community genommen, die das Make-up machen. Wir hatten Envy Peru, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Gewinnerin von Drag Race Holland. Die hat mitunter das Make-up für Mickey Krause gemacht. Der sah noch nie so schön aus und hatte noch nie so eine schöne Perücke auf. Und Make-up-Artist und hier, oh, ich komme nicht drauf. Die Leute, die, also die Designer, das waren dann auch queere Leute oder Allies und dass das alles zusammenkommt, genau, das waren jetzt nicht irgendwelche Bühnenausstatter, die jetzt sagen, komm, wir machen da jetzt mal ein fancy Outfit für eine Drag Queen.
Ja, und dann wird es nämlich genau, dann wird es authentisch, wenn es von den Leuten gemacht wird, die da irgendwie einen anderen Bezug zu haben.
Genau.
Und das ist ja auch mal gut. Ich bin manchmal so gelangweilt vom Fernsehprogramm, weil es einfach immer so dasselbe ist. Es ist alles immer so das Gleiche. Es ist, man traut sich nichts Neues. Und was heißt trauen? Drag und Drag Queens kennt man ja schon
seit immer
super lange. Und jetzt kommt es immer langsamer auch im Mainstream an. Apropos, wie findest du, wird so das Image der Drag Queen irgendwie so dargestellt? Ich habe in der letzten Zeit drüber nachgedacht, gerade in dieser Pride Season, die ja sehr gerne mal genutzt wird von Brands, um wieder mal für ihre Produkte zu werben, war es so, dass ein großer Telekommunikationsanbieter eine Veranstaltung gemacht hat und hatte sich mehrere Leute eingeladen und eine Drag Queen, die dann da einfach nur so stand. Dann dachte ich so, krass, das ist irgendwie nicht das, was es sein soll. Also ich hatte ein ganz ungutes Gefühl und irgendwie so zur Belustigung und zum Spaß eine Drag Queen, weiß ich auch nicht. Natürlich ist es irgendwie von der Haltung hat eine Drag Queen nochmal so einen humoristischen Zugang, dass es irgendwie immer unterhaltend ist. Aber muss man sie auch so darstellen dann?
Ich glaube, viele haben einfach gar keinen Plan, diese Firmen. Also ich meine, ich habe eine Anfrage gekriegt von einer Firma, hey, wir brauchen eine Drag Queen für dann und dann. Musik haben wir, DJ, eine Table Dance Stange und Snacks sind auch an Bord. Wo ich denke so, okay, wow. Was heißt
das jetzt? Genau das meine ich. Genau das meine ich.
Wo ich dann denke, wir sind hier nicht auf keine Ahnung. Also ich will jetzt Karneval nicht irgendwie in Verruf bringen, aber wir sind jetzt irgendwie keine Clowns, die jetzt Kamelle schmeißen.
Ganz dünnes Eis.
Wir schmeißen jetzt hier keine Kamelle, ne? Aber oder Bonbons und ich möchte jetzt nicht irgendwie hier da zwischen den Städten stehen und dann irgendwas Falsches sagen. Ich sage ja Düsseldorf und Köln. Ne? Ich liebe Köln. Das ist
ganz tolle Städte.
Ja, gut. Ja, viele machen es einfach falsch. Es ist einfach dieses, ja, okay, dieses Typecasting, was wir von vornherein hatten, ne? Viele haben sich natürlich aufgeregt, dass der Demonstrationsfokus gar nicht mal so groß ist und dass vieles natürlich dann auch eher so werbelastig war. Aber auf der anderen Seite wäre es ja gar nicht so verkehrt, wenn dann diese Unternehmen, die natürlich auch mit uns werben oder dabei sind, das dann vielleicht nicht nur an einem Tag im Monat oder an einem Tag im Jahr tun, sondern dass die vielleicht auch ein bisschen mehr tun. Was heißt tun? Sondern einfach das alles in die Normalität mit reinholen. Deswegen finde ich es auch schön, wenn bestimmte Sendungen nicht immer nur zu Pride stattfinden, sondern einfach ganz normal im Fernsehprogramm. Denn Leute...
Mit der Selbstverständlichkeit.
Mit der Selbstverständlichkeit, genau. Dass jetzt das einfach mal zu einem Zeitpunkt passiert, wo auch alles andere passiert. Weil es ist ja Normalität. Und das muss dann nicht immer noch den Pride-Month-Stempel drauf haben. Und das ist auch noch ganz lustig, was ich auch noch gemerkt habe. Oder ich habe mich mit irgendjemand drüber unterhalten. Hoffe ich. Oder ich habe es geträumt. Ich weiß es nicht mehr. Es gibt ja diese ganzen Produkte draus mit Regenbogen drauf. Ob es jetzt Nivea oder andere Pride Hautcremes sind, genau. Aber da muss man bedenken, das sind ja jetzt nicht unbedingt Produkte, die auch Leute aus der Community kaufen, denn es sind ja eigentlich eher die Menschen, die mit der Community nicht viel zu tun haben, die geben dafür Geld aus, denn oh, da ist ein Regenbogen drauf und wenn wir das kaufen, tun wir was Gutes. Weil das sind wirklich eher so die anderen, die ja damit angezogen werden und nicht eigentlich die Leute. Ich meine, was wollen wir mit dem ganzen Kram, wo nonstop Regenbögen drauf sind? Wie viele Regenbögen hast du zu Hause?
Also,
hast du eine Regenbogen-Nivea?
Ich habe wirklich sehr wenige.
Du hast schöne weiße Wände auf jeden Fall.
Nee, habe ich nicht. Ich habe, danke, wir sind hier gerade erst eingezogen und darum sind sie noch weiß, aber das ist eine Frage der Zeit, bis ich da mit meinen Fingern drauf patsche. Nee, aber ich habe tatsächlich Ähnliches. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen, also ich hinterfrage Regenbögen.
Ja.
So, das ist eine traurige Aussage im Grunde, aber ich hinterfrage sie. Wenn ich das so sehe, mich catcht das gar nicht mehr. Ich finde das sogar fast ein bisschen unangenehm, wenn ich sehe, dass jemand im Juni seine Pride Collection rausbringt und dann auch wirklich im Juni aufhört. So, das ist was anderes, wenn du jetzt irgendwie Podcast-Merch hast, der ganzes Jahr überläuft, finde ich. Oder was weiß ich, oder unterwegs ist im Zeichen der queeren Liebe, wie du auch. Und das ist dann so, ich finde, das hat irgendwie sowas, sowas lehne ich dann auch ab. Also ich gucke mir das halt immer vorher an, wenn ich irgendwelche Anfragen kriege, was die genau tun. Und was vielleicht noch, ich hatte letztens eine Anfrage eines Lieferdienstes und auch hier nenne ich keine Namen. Und dann hieß es, das muss zu dem und dem Zeitpunkt stattfinden, weil Ende Juli ist ja die Pride-Season vorbei.
Das haben die so geschrieben.
Geschrieben. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann ich das irgendwann mal veröffentlichen, aber irgendwie dann ist klar, dass wer es ist und so, egal. Aber da habe ich schon gedacht, okay, da müsste ich jetzt mal was zu schreiben. Ja, und es ist, dann denke ich mir so, okay, das würde ich auch als Brand, also das ist auch einfach ein absolutes Schuldeingeständnis, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und sowas dann auch öffentlich irgendwie zurückschreibt. Also ich weiß es nicht. Also jedenfalls sind das so Dinge, die mir so unterkommen, wahrscheinlich dir auch. Und
ja, im Nachhinein manchmal auch.
Es wird von Jahr zu Jahr mehr.
Im Nachhinein auch, wenn man da manchmal, echt? Ja natürlich, ich meine, manchmal hat man mit Unternehmen zu tun. Also ich habe zum Beispiel auf einem Wagen von einem Unternehmen aufgelegt, weil ich hatte davor bei denen in Berlin auf einem Event aufgelegt. Da ging es um Comedy Newcomer und Inissa Amani war da und das war total toll. Und dann haben die irgendwann gefragt, ob ich auf deren Wagen mit auflegen möchte. Und das habe ich gemacht, das fand ich lustig. Und dann kamen dann auch noch andere Anfragen, da war auch sehr viel Müll bei, wo ich dachte so, Leute, was ist das? Oder dann auch irgendwie Werbung für irgendwelche, wir sind der queere Fan-Merch-Brand-Ausstatter, bla. Und ich denke mir so, okay, und das heißt jetzt, wenn du Werbung machst, du kriegst dann so und so viele Prozente und Leute kriegen dann einen Swipe-Up-Code. Und dann habe ich gesagt, okay, super, wenn das jetzt dann so total queer und toll ist, was macht ihr mit den Einnahmen, wenn das total queer ist? Wird dann davon irgendwas gespendet? Geht das irgendwo hin? Oder was passiert denn damit? Ja, da muss ich mich nochmal mit meinen Kollegen auseinandersetzen und die mal fragen, wo ich denke so, okay, bye, ciao. Und das andere ist mit den Klamotten, ob es jetzt, ich meine, wenn du jetzt mal durch die ganzen Läden gehst, die haben alle eine Pride-Kollektion und kaum ist das letzte Konfetti-Plättchen aus Berlin geschmissen worden, hängen die Klamotten auf der Sales-Stange. Und da komme ich mir dann auch immer so ein bisschen vor, so, hey, deine Identität, die ist auf jeden Fall reduzierbar.
Ja, und deine Identität ist jetzt auf dem Wühltisch.
Genau.
Und kriegt man rabattiert, das stimmt. Oh, das finde ich einen schönen, also nicht schönen Gedanken, aber finde ich wieder, da denkt man direkt wieder in Sketchen nach.
Genau.
Aber finde ich, ist so. Also irgendwie ist es dann doch ein Thema, was für eine kurze Zeit en vogue ist, wie so ein, ja, wie so ein Kleidungsstück. Ja. Und dann ist es auch wieder, ja, auf dem, nicht als Kleidersammlung, aber schon auf dem rabattierten, in der rabattierten Ecke.
Ich finde es manchmal lustig, weil dann ganz eigentlich viele Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben von dem, was sie da gerade kaufen, dann unterm Jahr entweder mit Weihnachtspullovern oder mit Pride-Pullovern rumlaufen. Und das finde ich dann auch immer ganz interessant.
Ja.
Wenn die manchmal wissen, da ist ein Regenbogen drauf. Bist du ein Ally? Bist du dir sicher, dass du das, tragen möchtest? Weißt du, was du da trägst? Aber das ist dann immer viel zu weit
gedacht. Ja, es ist schon... Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also ob es, ob das noch größer wird oder ob es dann irgendwann abflacht und die Leute vielleicht sowas genau nicht mehr so gut finden. Also sprich, so sich damit irgendwie zu umgeben mit diesen ganzen Artikeln, die es dann zur Pride Season gibt oder so. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall immer gut, dass man darüber spricht, dass man sensibilisiert dafür, dass es eben dieses Pinkwashing gibt. Und das finde ich nach wie vor eigentlich immer ganz gut, wenn man hinterfragt.
Und da wollte ich
und
kurz,
hinterfragt ja, ist ein... Ja, Entschuldigung.
Bei hinterfragen,
ja, gerne.
Ich habe immer so viel so einen Mitteilungsdrang. Und meine liebe Freundin Candy, was ich bei ihr toll finde, wenn sie merkt...
Grüße!
Ihr liebe Grüße an Candy. Die schafft es auch fast überall in jedem Podcast, in dem sie dann nicht ist. Man spricht über sie. Es ist halt, was ich bei Candy toll finde, ist, wenn sie merkt, hey, ich fühle mich gerade echt unwohl und irgendwas haut hier nicht hin und irgendwie ist das dann doch nicht sehr authentisch, spricht sie es an und sie sagt es, unabhängig davon, ob sie jetzt dann da noch weiter mit denen zu tun hat oder nicht, aber ich finde es toll, dass sie sagt, hey Leute, ich persönlich sehe das so und so, weil ich damit zu tun habe und ich persönlich habe mich jetzt hier null wohl gefühlt und das wurde dann manchmal dann von bestimmten Unternehmen nicht ernst genommen, weil die dachten, jetzt tun wir euch schon was Gutes und dann kommt ihr uns jetzt so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist echt unangenehm.
Ja, ich finde auch nach wie vor, ich finde es total in Ordnung, dass man für bestimmte Dinge auch Werbung macht während der Pride-Season. Ja, ne? Also ist das auch nicht, weil ich habe tatsächlich bei einem Panel-Talk, den ich im Rahmen des CSDs in Berlin hatte, kam das Thema auf, darf man als queerer Mensch Werbung machen und Geld verdienen und quasi auch gleichzeitig Unternehmerin sein damit, mit seiner Queerness. Und ich finde das absolut gerechtfertigt, dass man Geld verdient damit, weil du musst ja auch deine Miete zahlen und dich unterhalten, beziehungsweise also musst ja auch Unterhalt zahlen etc. oder wie auch immer. Und es gibt Menschen, die sagen, nein, das ist ein Aktivismus oder ein Bereich es ist Aktivismus und das bedeutet, dass du das Geld, was du einnimmst, spenden musst. Und da bin ich dann raus. Also das ist dann so, wieso kann ich meinen Aktivismus oder meinen Einsatz für ein Thema nicht verbinden mit meinem Lebensunterhalt?
Eben.
Also das kommt für mich irgendwie dann so nicht zusammen.
Weil man muss auch mitunter auch verstehen, dass es auf der einen Seite natürlich auch Entertainment auf einer Seite noch ist, weil man in einer bestimmten Sparte ja dann auch tätig ist. Und was auch viele gar nicht wissen, wir machen auch noch Sachen, die wir jetzt nicht immer posten oder die nicht jeder weiß.
Absolut.
Natürlich, also da kann ich echt sagen, mitunter auch mich und viele andere, dass da natürlich Spenden laufen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof, am 19. Juli ins Karlswerk nach Köln und am 1. August ins Übel und Gefährlich nach Hamburg. Eins meiner persönlichen Highlights wird die Live-Weltpremiere meines ersten Songs sein. Es wird weitere Highlights geben, es wird lustig, deep und selbstverständlich seid ihr mittendrin. Love is Life Pride Special 2024. Tickets gibt's auf eventim.de oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
Dass man für wohltätige Sachen was macht, ohne jetzt irgendwie sein Gesicht immer in die Kamera zu halten oder das alles zu posten, sondern es passieren hinter den Kulissen so viele Dinge, von denen die Leute einfach keine Ahnung haben, weil man muss sich auch gar nicht rechtfertigen. Solange man für sich weiß, was man tut und das miteinander vereinbaren kann, ja.
Ja. Oh Mann. Und ich finde auch, wie du sagst, es ist total, es ist ja auch, also es passiert ja vieles auch abseits von Social Media und ich glaube, das ist den meisten nicht klar und die gehen dann davon aus, okay, weil du jetzt irgendwie irgendwie Smoothies verkaufst oder so, heißt das jetzt, das musst du alles spenden und du dein ganzes Geld, was du da einnimmst, ist jetzt für einen wohltätigen Zweck einzusetzen. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man das irgendwie so vermischt. Ja. So, und das ist ja auch alles Zeit, die du investierst in dein Dasein und in deine Marke und etc. Aber du tust ja trotzdem was Gutes. Also du sorgst ja trotzdem für Sichtbarkeit in dem Zusammenhang.
Ja, aber es sehen viele insofern, aber anders. Ich meine, wenn du halt, du hast gerade das Thema Smoothie angesprochen, da gibt es eine Person, die leider dann auch von Leuten aus der eigenen Community dann immer, also nicht ins positive Licht gestellt wird. Wo ich denke so, manchmal frage ich mich immer, warum macht man das? Warum ist so eine Missgunst da? Und wenn man, also auch wenn, ich glaube, das klingt jetzt verblöd, wenn ich sage, wenn man selber nicht viel erreicht hat und anderen Leuten dann quasi aus Missgunst dann irgendwas vorwirft und dann irgendwie alles in Frage stellt, was diese Person bis jetzt gemacht hat an guten Dingen und einmal vielleicht einen Fehltritt hat, ne? Was ich da manchmal einfach nicht verstehe, warum Leute das einfach tun.
Ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich, das hat auch ernsthaft damit zu tun, dass Menschen vielleicht irgendwie nicht zufrieden sind. Ich glaube, wenn du mit dir zufrieden bist und mit dem, was du machst und hast, dann gibt es gar keine, dann hat das gar keinen Platz, dass du andere irgendwie kleiner machst oder degradierst mit dem, was sie tun. Und ich finde, das ist irgendwie, ist irgendwie traurig, dass das natürlich aus den eigenen Reihen dann
leider
so kommt.
Ja. Und auf jeden Fall auch durch Social Media, dass jeder eine Meinung hat und jeder die Meinung natürlich auch kundtun muss. Und das ist sehr anstrengend.
Ja, so ist es. Ja. Aber was machst du in der Regel gegen Hasskommentare? Ich habe das mal so ein bisschen verfolgt bei dir. Du setzt dich damit schon auseinander, ne? Es ist nicht so, dass du es ignorierst.
Ja, also manchmal gibt es Sachen, die treffen einen. Also dann gucke ich mir manchmal das Profil an und weiß, okay, gut, das ist irgendein Mensch, der einfach sehr, sehr traurig ist und die werden entweder direkt geblockt. ich finde generell, was Online-Hate angeht, müsste da viel mehr gemacht werden, dass man die Leute, also dass man diese Leute bekommt oder dass man irgendwas tun kann, weil wie oft ist es der Fall, dass es dann einfach sich im Sande verläuft oder es passiert dann nicht groß was, weil es werden da so krasse Sachen teilweise vom Stapel gelassen, dass dann Menschen, die vielleicht jetzt nicht so ein starkes Selbstbewusstsein haben, sich das sehr zu Herzen nehmen und sehr viele Dinge, die man an den Kopf geworfen bekommt, die machen mit einem was und die können mit der Person auch ganz schlimme Dinge anstellen und also ich will keine Sachen sagen, die jetzt da geschrieben worden sind, aber irgendwann habe ich gesagt, hey, das, was du machst, ist Mobbing und das kann sehr, sehr schlecht enden. Hm. Und dann habe ich einfach nur, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich habe einfach drunter geschrieben, ich werde es zur Anzeige bringen, ich wünsche dir alles Gute. Und dann kam am Ende raus, dass es dann irgendein 12-, 13-jähriges Mädchen war, die einfach nur Aufmerksamkeit wollte, mich toll fand und mit mir was zu tun haben wollte und dann einfach durch diese negative Kommentare Aufmerksamkeit kriegt und dachte so, oh, dann habe ich die Person. Hat sie dann auch geschafft, aber merkt nicht, dass mit irgendwas, was für sie banal ist oder auch für ihn banal ist oder generell für eine Person, die mir schreibt, was sie damit anrichten können, das ist wirklich, das geht gar nicht. Und die verstehen das manchmal gar nicht, wie gefährlich das generell sein kann, so etwas ins World Wide Web teilweise rauszuschicken.
Ich befasse mich damit irgendwie schon auch. Auf der anderen Seite, also ich habe dann so eine Minute, wo ich mich drüber aufrege, weil ich dann denke, was soll denn das jetzt? Also wo führt das denn jetzt hin, dieses Gespräch? Ja. Weil es manchmal Leute gibt, die wirklich nur diese Aufmerksamkeit wollen. Und dann denke ich mir so, nee, also wir kommen jetzt auf keinen grünen Zweig. Wenn es konstruktive Kritik ist, bin ich immer offen dafür. Dann denke ich mir, geil, jemand hat was gesehen und sagt, Erikada, ich würde es nicht mehr so formulieren. Das habe ich oft bekommen in der Vergangenheit und daraus ziehe ich dann auch daraus ziehe ich dann was für mich, aber wenn es halt so Sachen sind, die sich immer nur im Kreis drehen,
Ja, immer dasselbe, ja.
Dann forget it. Also das ist dann irgendwie so, und dann ignoriere ich es auch. Das bringt dann auch nichts mehr. Aber
das ist schon gut, aber manchmal geht das einfach nicht. Das ist wie ein Mückenstich. Du sollst dich dran kratzen, aber machst es trotzdem, weil es juckt.
Voll, ja. Und es gibt ja dieses By the way, kennst du das? Das hältst du so dran, das brennt dann einmal kurz und dann ist es vorbei.
Oh mein Gott.
Das ist dann so ein bisschen, ja, das ist mega.
Ein Game Changer.
Das habe ich im letzten Urlaub.
Oh mein Gott.
Ein Game Changer. Das ist dann so wirklich, als ob du ganz kurz eine Flamme dran hältst und dann ist es vorbei. Also ich kann
Sponsored
das wirklich nur empfehlen.
By the way.
Ist mir egal. Ich möchte diesen Sponsor haben. Das ist das beste Gadget, was ich in den letzten Jahren hatte. Also wenn du in den Urlaub fährst und Mückenstiche an der Tagesordnung sind, ich habe heute auch Sprachprobleme.
Das habe ich immer.
Wirklich, ich habe ganz schlimme Sprachprobleme.
Oh mein Gott, das muss ich mir
dann kann ich das
kaufen.
Nur empfehlen.
Ich sag meinem Freund demnächst Bescheid und er muss das sofort gleich irgendwie eine Palette kaufen. Obwohl der Sommer ist ja schon fast vorbei.
Was aber, und das möchte ich noch abschließend mit dir besprechen, weil es mich sehr, sehr beeindruckt hat, war die Dokumentation über Rudolf Mooshammer, moderiert hast auf RTL Plus. Ich habe es geliebt. Ich kann euch allen empfehlen, euch das mal anzuschauen. RTL Plus, einfach Rudolf Mooshammer eingeben, das müsste eigentlich reichen. Und dann könnt ihr diese sehr, sehr interessante Dokumentation euch anschauen. Es geht um Rudolf Mooshammer, ein Modedesigner, ein Münchner Modezar, der in seiner Wohnung von einem Callboy, kann man das so sagen? Ja, ne? Erdrosselt wurde, glaube ich.
Genau.
So.
Ja.
Und das war sehr interessant zu sehen. Also nicht,
dass er
erdrosselt wurde,
ist,
aber
sondern,
es war...
Oh mein Gott,
nein,
Ricarda.
Nein, das, wo wir bei Sensationsgeilheit sind, das Leben von dem fand ich sehr interessant.
Ja. Also ich muss sagen, es
und
war...
Und das war geil.
Das hat Spaß gemacht. Und es war halt schön, vor allem... ich sag jetzt mal so, wie die Deutschen das ja gerne sagen, der schrille, bunte Vogel, der natürlich dann auch nach dem Tod immer der schrille, bunte Vogel ist. Ich hasse es. Ich hasse, hasse, hasse es. Ich habe mal in einem Film mitgemacht, da hieß es dann, ihr seid ja schrille, bunte Vögel. Da habe ich dann irgendwann zu der Regisseurin gesagt, du, können wir das vielleicht nicht sagen? Das ist einfach scheiße. Das macht mich aggressiv. Ich meine, klar, wir sind gerne schrill und bunt, aber dass man das nonstop immer hört, ich krieg das Kotzen. Ich meine, das ist genauso wie, ich hatte letztens irgendwann, ja?
Wäre es okay, wenn ich diese Folge Schrille, bunte Vögel nenne? Es ist großartig.
Okay, ausnahmsweise.
Okay.
Aber es ist dann auch immer wie so eine blöde Stigmatisierung, wie auch Maren Kreumann auch irgendwann mal in einem Interview meinte, hey, ich sitze dann in einer Runde und ich bin eine Schauspielerin. Und dann werde ich gefragt, hier ist die lesbische Schauspielerin Maren Kreumann. Und da sagt sie auch, ich möchte eigentlich für meine Arbeit irgendwie anerkannt werden und nicht für mein lesbisch sein, sondern, ich meine, sie fragen ja den anderen auch nicht oder sagen auch nicht, da ist jetzt der Benno Fürmann, der heterosexuelle Schauspieler. Und ich fand das so toll, wie sie das rausgehauen hat, weil das stimmt ja eigentlich auch. Weil zum Beispiel auch Lucy von New Angels, sie hat damals auch gesagt, hey, ich möchte für das, was ich tue, ja irgendwie Erfolg sahnen und nicht für meine Sexualität. Und bei Rudolf Mooshammer wurde das ja dann auch alles immer nur in eine Schiene gedrückt. Obwohl der ja eigentlich auch ein echter Mensch war mit Gefühlen und Co., ne?
Zwei Dinge sind mir dazu eingefallen. Das Lieblingszitat von mir, was mir Maren vor einiger Zeit mal erzählte, sie war in einer Talkshow und wurde von der Talkmasterin gefragt, Frau Kreumann, warum sind Lesben eigentlich immer so hässlich? Da habe ich noch gedacht, das ist eine Frage, da weiß man gar nicht, ob man aufstehen soll und gehen soll. Und da habe ich immer Spaß dran, wenn ich das höre, weil ich denke, das kann nicht sein, das hat sich jemand ausgedacht. Und das Zweite, was du gesagt hast, dass man für das geschätzt werden soll, was man tut und im Grunde nicht das, was man ist oder wie man aussieht oder ne, ist, es gibt, ich habe eine Bekannte, die ist POC und die sagt, die hat ein Sperrthema, die hat gesagt, ich rede nicht über Rassismus in Talkshows, was per se völlig in Ordnung ist, wenn sie das für sich so, so sagt, weil sie gesagt hat, das ist das Thema, worauf sich alle stürzen, nur weil ich schwarz bin.
Genau.
Und das finde ich wiederum mega klug, weil ich gesagt habe, ja, du stehst auch für viele andere Themen und nicht nur für das. Und sie sagt, nee, ich möchte da nicht drüber reden. Es gibt aber immer wieder Leute, die dieses Sperrthema dann im Live tatsächlich umgehen und fragen. Mhm. Und das ist krass, da musste ich gerade daran denken, dass es natürlich viele andere Seiten gibt, die ein Mensch auszeichnet, als seine Optik, seine Hautfarbe, seine Sexualität, ja, seine klar. Identität. Und das, da sind wir noch nicht gefühlt, oder?
Ja, also ich meine, zum Beispiel vor kurzem mein Freund Briggs hat auch gesagt, hey, ich mache auch Musik und ich bin Schauspieler.
Grüße.
Genau, ich liebe ihn auch sehr. Und er hat gesagt, ich möchte halt auch nicht in Talkshows oder irgendwie für alles immer befragt werden, nur weil ich trans bin. Oder letztens habe ich ein Interview gesehen von Kim Petras. Die kommt ja auch ursprünglich aus Köln und ist ganz groß im Musikbusiness. Und die hat auch gesagt, hey Leute, ich möchte für meine Songs, die ich schreibe und für meine Shows und für meine Musik generell, ich möchte mich darüber unterhalten. Ich möchte nicht über meinen kompletten Lebensweg reden. Ich möchte nicht darüber... Ich bin hier jetzt... Nicht die Haupttransfrau vom Dienst, die jetzt nonstop alle Leute belehren muss, sondern ich bin eine Künstlerin und es soll hier um die Kunst gehen und nicht immer nur um das eine Thema, weil das ist eine Schublade, das ist ein Stempel, Bums.
Ja.
Und das stimmt.
Ja, voll. Und ich glaube, dass es Leute noch nicht geschafft haben oder viele Leute noch nicht geschafft haben, dieses Thema als selbstverständlich hinzunehmen, zu sagen, ich frage diesen Menschen, der offensichtlich eine Transidentität hat, nicht danach, sondern ich frage diesen Menschen nach XY. Und das war letztens so, ich hatte ein Podcast-Interview mit Phoenix. Und kennst du ja auch Phoenix Kühnert.
Genau.
Und ich habe Phoenix erst, glaube ich, in Minute 40 kurz gefragt bezüglich ihrer Transidentität. Und das war total überraschend für Phoenix, weil sie sagte, normalerweise kommt immer in den ersten 30 Minuten eine Frage. Aber ich wollte es extra nicht. Ich wollte nicht dazu was sagen, weil ich gedacht habe, nee, das macht jeder und ich will das einfach für selbstverständlich hinnehmen, weil das ist das, was sie ja auch will, als Frau wahrgenommen werden. Das ist ja alles okay. Und darum versuche ich auch irgendwie so in meinem Umfeld auch Leute ganz selten oder so wenn es geht, gar nicht, auf dieses Thema anzusprechen, weil ich sage, dann wird es nicht selbstverständlich, wenn es immer wieder ein Thema ist.
Eben.
So.
Ich meine, ich wurde letztes Mal gefragt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, worum es genau geht, aber ob ich Transfreunde habe. Und ich so, ja klar, wer denn? Und ich musste kurz überlegen, ne? Weil ich denke so, in dem Moment, wo ich dann dachte so, also Moment mal, warum wird mir diese Frage erstmal gestellt? Und warum überlege ich? Und weil ich aus diesem, ich habe aus der Perspektive dann so gedacht so, halt stopp. Ne? Weil in dem Sinne, ich bin ja mit den Leuten befreundet und ich liebe sie, weil sie sind, wer sie sind und nicht. Und ich habe jetzt keine Labels.
Voll
und gesagt,
schön.
Hier in dieser Schublade sind jetzt meine Transfreunde, hier sind jetzt die und die. Wo ich denke so, nee, ich meine, ich habe eine gute Freundin, die Kay, die arbeitet für die Siegessäule, ist auch eine tolle Sängerin und Co. Und für mich war das sehr, sehr lange nicht bewusst, dass sie eine Transfrau ist, weil das war mir persönlich nicht wichtig. Sie hat sehr viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Sie war einfach eine gute Freundin. Sie ist es immer noch. Also sie lebt noch, ne? Also.
Ja.
Das war dann kein Thema, weil diese Themen kein Thema sind, weil der Mensch an sich einfach ist. Wir sind zusammen, sag ich mal. Und dann kategorisiere ich meine Freundin nicht in bestimmte Gendertypen, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt, ich fand das dann teilweise echt ein bisschen schlimm, weil ich so über meine Freunde gar nicht denke, dass ich die irgendwie einfach so in Schubladen stecke.
Ja, spricht für dich, dass du das nicht sofort rausgehauen hast oder konntest, weil es ja wirklich, also dass man nachdenken muss, warum ist das jetzt wichtig, ist doch eigentlich mega das Zeichen.
Wer ist alles dran?
Dann wirklich,
ich denke so,
das zeigt
ist
ja,
egal.
Das ist dir. Also, Nummer eins. Ja, also Menschen gehören nicht in Aktenschränke so oder Identitäten gehören nicht in Aktenschränke, nur weil irgendjemand wieder eine Ordnung braucht.
Genau.
Und die sind auch voll oldschool, die hat man auch gar nicht mehr irgendwie, also insofern.
Also
Wurst.
Wir werden heute wahrscheinlich eher so Dateien oder USB-Sticks. Ich wäre ein sehr schöner USB-Stick.
Oh mein Gott, ja. Oder man wäre so eine CD-ROM, die man früher noch hatte. Blu-ray wäre ich. Ich wäre eine Blu-ray.
Wer ist denn dieses heiße Ding? Hallo, ich bin eine Diskette.
Aber ich schon ein bisschen älter, ein älteres Modell. Ja, aber
man muss mich wenigstens nicht zurückspulen.
Was ja auch gut ist. Ach so. Wie gehen denn eigentlich noch Disketten? Es gibt, glaube ich, gar kein Diskettenlaufwerk mehr. Ich habe noch nicht mal ein CD-Laufwerk mehr irgendwo.
Ich habe gestern einen alten Laptop entsorgt. also entsorgen lassen, also natürlich nicht in der Hausmüll, man muss es immer da abgeben, wo es abgegeben werden kann. Und da war noch ein Laufwerk drauf. Also,
Werkstoffhof.
Wo ich dann dachte so, wow. Also ich habe natürlich noch CDs zu Hause, aber ich steige gerade auf Schallplatten um. So.
Ach, guck, echt?
Ich bin Vinyler Mercury, ich bin voll dabei, ich liebe das.
Okay, verstehe. Ja, das ist aber auch irgendwie, ist das so ein Gefühl. Ich finde, Vinyl ist ein Gefühl.
Ja,
also,
das ist
und
wie,
Vinyl kann man doch auch, das reimt sich auch. Vinyl ist ein Gefühl.
Das ist der neue Song von Juli. Das war
ohne Scheiß habe ich auch gerade dran gedacht. Also nicht an Juli, sondern die perfekte Welle.
Genau.
Sondern tatsächlich, das Vinyl ist ein Gefühl, das höre ich bald im Radio bei Bayern 3. Ich sag's dir.
Ja.
Der neue Song von Freddie und Bambi Mercury im Duett. Ach ja.
Im Duett, oh mein Gott.
Bambi, es wäre schön. Aber wir kriegen das hin, ich bin mir ziemlich sicher. Singst du eigentlich auch? Ja, ne? Okay, dann magst du mit mir einen Song machen? Können wir einen Song zusammen machen?
Also
dann würde ich sagen, Vinyl ist ein Gefühl. Okay, dann lass uns das machen. Lass uns das auch.
Vinyl ist ein Gefühl.
Ja,
das machen wir. Wir könnten doch vielleicht noch die Sängerin von Juli fragen, ob sie auch mit dabei ist.
Okay. Und Jasmin Wagner.
Übrigens, ich muss dir ganz kurz was sagen, bevor wir uns verabschieden. Ich habe eine Vinyl-Schallplatte von Blümchen mit Du und Ich. Und gerade habe ich auf einer Ersteigerungsplattform.
Du und ich und du.
Ich liebe den Song. Und ich habe auf einer Ersteigerungsplattform, also ich ersteigere immer noch, einmal Bumerang und Kleiner Satellit. Und ich hoffe, ich bekomme diese Schallplatten. Ich meine, das ist iconic.
Alle drei, Du und Ich, Bumerang und Kleiner Satellit sind großartig. Also ich kann auch alle Texte noch, also textsicher bin ich, so
ich
viel kann ich dir schon mal sagen. Das heißt, wir wollten sowieso mal irgendwie 90s Battle machen oder so. Du legst ja auch auf. Ich glaube, ich möchte irgendwann mal so mit dir irgendwo hingehen, dass wir am nächsten Tag keine Stimme mehr haben, weil wir alles mitgrölen konnten aus den 90ern.
Ja, weil wir so ein bisschen wie H.P. Baxter. Wicked!
Genau.
How much is the fish? Oder Respect to the man in the ice cream van. Yeah. Oh Gott. Ja, da bin ich dabei.
Oh, ich liebe es.
Und ihr da draußen hoffentlich
dann,
auch.
Auf jeden Fall. Wir werden die nächsten Termine, die anstehen, wo du auflegst, natürlich droppen.
Ja.
Weil ich glaube, das sollte sich niemand entgehen lassen. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Wirklich.
Ich auch. Das
es
war,
ist
das
immer
war
wieder ein
großartig.
Ganz, ganz schöner Vibe.
Ja.
Ich ja, immer mag ganz das. Schön, mag das sehr gerne.
Schön. Ja, das müssen wir ganz schnell wieder machen. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal in Köln wieder. Oder du in Berlin?
Sag Bescheid. Ich bin auch bestimmt ganz sicher demnächst wieder in Berlin. Und dann sage ich dir Bescheid und dann treffen wir uns.
Oder
ich würde mich freuen
essen.
Mit einem... Ja, genau. Würde ich mich freuen.
Freue ich mich drauf. Ja!
Bami?
Erstmal vielen, vielen Dank, dass
Vielen Dank. Deep Talk 3000 und Vinyl ist ein Gefühl. Denk immer dran.
Vinyl ist ein Gefühl. Oh, das könnte doch auch eigentlich der Titel sein. Obwohl Schriller Vogel passt, glaube ich, besser. Vinyl ist ein Gefühl.
Ich finde, Vinyl ist ein Gefühl ist auch sehr schön. Das haben wir sehr oft gesagt.
Ja.
Da muss jetzt auch was draus kommen oder draus werden. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt bitte alles aus, was Bambi angeht. Ich bin parallel, gehe ich zu Instagram in diesem Moment, um nochmal zu gucken, wie Bambi unterstrich Mercury.
Jawohl.
Geschrieben wird mit Y.
Ja, da bin ich dann da.
Und
ja. Oh je, ich muss gleich erstmal
und beantwortest.
Bestimmen. Genau, ich sitze da.
Ja,
in
dann tu das jetzt. Genau, und wir in deinem Headquarter. Und wir hören uns ganz bald. Und ihr Lieben, ihr habt einen schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. juvederm.com. That's juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.